Thema Heiliger Geist, komm. Unser Vater, dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Hat mich ziemlich ergriffen. Und wenn ich so überlege, was bedeutet das möglicherweise für uns, dann glaube ich, dass die Reihe von Dingen, die wir feiern, wie Ralf sie auch schon erwähnt hat, Weihnachten, Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten, dass Pfingsten ein ziemlich wichtiges Fest für uns ist. Weil manchmal haben wir so Weihnachten im Mittelpunkt, da gibt es wenigstens Geschenke. Und manchmal haben wir dann auch noch die Auferstehung oder die Kreuzigung mit dem ganzen Leid vor Augen. Und dann haben wir auch noch dieses herrliche Erlebnis der Auferstehung Gottes, der Auferstehung Jesu und dem, was Gott da gemacht hat, das haben wir vor Augen. Und das ist irgendetwas, das muss man noch feiern. Ja, nun ist Jesus im Himmel. Und was wäre, wenn es dabei geblieben wäre? Was wäre, wenn Gott seinen Heiligen Geist nicht ausgegossen hätte auf alles Fleisch? Was wäre, wenn der Heilige Geist nicht auf der Erde wäre? Was wäre, wenn der Heilige Geist für uns ein Fremdthema wäre? Denn das wäre ja der Fall. Wenn er nicht gekommen wäre, wäre es ja ein Fremdthema. Dann würden wir vielleicht irgendetwas darüber nachlesen, aber eigentlich könnten wir nicht so richtig was damit anfangen. Und die Frage ist, ist es für dich zweifelsfrei, dass der Heilige Geist heute tatsächlich da ist? Ah, Amen. Wir feiern Pfingsten und eben dieses Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber was wäre eben halt, wenn wir diesen Feiertag nicht hätten? Ist Gottes Wille nicht schon vorher, auch vor Jesus geschehen? Also brauchten wir jetzt nochmal den Heiligen Geist, damit Gottes Wille geschehen kann? Also ist das notwendig? Braucht Gott den Heiligen Geist? Kann er das nicht selber machen? Hat er doch vorher auch gemacht? Im Alten Testament ist die Rede vom Heiligen Geist. Also da war er doch auch schon wirksam. Was musste jetzt noch extra geschehen, dass wir damit etwas zu tun bekommen? Und wir haben das Alte Testament ja heute auch. Also, wenn man es einfach nur lesen würde und sich damit beschäftigt, so wie die Menschen damals das ja auch tun mussten, die eben ihre Rollen, ihre Schriften hatten und sich damit beschäftigt haben. Und wir hätten vielleicht auch die Evangelien, wir hätten eine Apostelgeschichte, die wir nachlesen könnten und könnten uns damit beschäftigen, was bedeutet es, Jesus nachzufolgen, was bedeutet es, Jesusmäßig zu leben, weil das könnten wir ja nachlesen. Wir hätten wunderbare Gott-Stories, denn die stehen da ja alle. Wir können uns daran Beispiel nehmen und hätten auch ohne Pfingsten ein gutes Handbuch für unser Leben. Und dieses Handbuch könnten wir auch heute tatsächlich nutzen, anwenden. Und die Bibel ist und bleibt ein Geschenk. Und nichts und gar nichts sollte uns davon abhalten, sie zu lesen und sie zu nutzen. Aber ich frage mich natürlich, wie viel habe ich in meinem Leben alleine durch das Lesen eines Handbuchs gelernt? Ihr lest ja auch immer die Bedienungsanleitung von allem, was ihr kauft, ne? Also wenn ich daran denke, wie ich schwimmen gelernt habe, dann habe ich jedenfalls schwimmen nicht gelernt, indem ich ein Handbuch gelesen habe. Sondern irgendwie war da Wasser nötig und irgendwie war da auch Bewegung nötig. Und irgendwie war da auch Begeisterung nötig. Hört ihr? Begeisterung, Geist. Also da ist sozusagen wohl etwas Wesentliches, was Gott noch mit uns vorhat und hatte. und wo er einfach auf sein Wort noch was draufsetzen wollte. Wie war das? Nicht so knapp, ne? Dein Wille geschehe auf Erden wie im Himmel. Wir sagen es oft ein bisschen andersrum und dadurch kann es passieren, dass wir es sogar anders verinnerlichen. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Und dann sagen wir also im Himmel und auch auf Erden. Aber gemeint ist, dein Wille geschehe auf der Erde genauso wie im Himmel. So verstehe ich es zumindest. Aber wir sagen es so runter und es könnte da eine falsche Attitüde reinkommen. In diesem Himmel stelle ich mir völlige Harmonie vor. Engel und Heilige, die Gottes Willen herzlich gerne ausführen. Intuitiv und ganz mit Gott vereint. Und was könnte das nun für uns bedeuten? Also ich stelle mir das jetzt so vor, wir haben die Bibel, wie gesagt, dieses Handbuch. Und wir verständigen uns einfach darauf, dass wir es einhalten. Und wenn wir uns darauf einlassen, das Alte Testament, die Apostelgeschichte, das Leben Jesu und die Regeln gut einhalten, dann sollte es doch wohl gelingen, dass wir himmlische Zustände auf Erden haben, oder? Weil im Regeln einhalten sind wir doch gut. Und wenn man das mal alleine nicht schafft, diese Aufzeichnung von Traditionen und guten Vergangenheitsgeschichten, Geschichten sind immer Vergangenheit, ne? Oder? Das war jetzt nichts. Okay. Also, wenn wir uns darauf einlassen, genau diese Tradition und all das einzuhalten, dann sollte es doch gelingen, dass wir diesen himmlischen Zustand haben. Und da, wo es uns nicht einzeln gelingt, da haben wir schließlich die Gemeinschaft und wir können uns miteinander beschäftigen, einander ermahnen, aufeinander Acht geben, füreinander da sein. Und dann wird dieser himmlische Zustand schon kommen. Dafür brauchen wir den Heiligen Geist nicht. Dafür reicht das Wort, die Bibel als Handbuch, das den Heiligen Geist beschreibt. Wir können dann wunderbar über den Heiligen Geist sprechen, uns daran freuen, was Gott für uns getan hat und in Ewigkeit noch mit uns vorhat. Was denkt ihr? Klappt das? Wohl wahr, ja, das ist wohl wahr. Also da, wo Jesus am meisten drauf rumhaut, ist genau dieses Thema. Nämlich das Thema Regeln, Traditionen und Regeln über Regeln. Wenn es nicht so wäre, dass Jesus in mir wirksam wäre, dann erlebe ich mich jedenfalls eher so, dass ich den Willen Gottes nicht ausführe, dass ich nicht dazu in der Lage bin, sondern eher sogar Unwillen hervorrufe. Bei mir selbst vielleicht, bei anderen und schon allemal vielleicht bei Gott. Jesus hat einfach diese Göttlichkeit, diesen Willen direkt verkörpert. Er hat diesen Himmel auf die Erde gebracht. Und er wollte nichts anderes tun als den Willen seines Vaters. Jesus sagt in Johannes 6, wer mich sieht, sieht den Vater. Und in Johannes 4, 34 sagt er, meine Speise ist dass ich tue den Willen des, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Da haben wir die unmittelbare Verbindung zwischen dein Wille geschehe und Jesus. Und in Johannes 3, 38 sagt er, denn ich bin nicht gekommen vom Himmel herab, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich mich von all denen, die er mir gegeben hat, niemanden verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und an jedem letzten Tag werde ich ihn auferwecken. Wie nun kann dieser Wille Gottes so auf der Erde, also bei uns ganz konkret geschehen, so wie er im Himmel geschieht? Wie kann dieser himmlische Zustand, diese Beschreibung dieser Wunderbarkeit, wie kann die bei uns Realität werden? Wie gesagt, ich behaupte einfach mal weiter, dass wenn wir darin perfekt wären, so richtig preußisch, und das Einhalten der Regeln beherrschen würden, dann könnte, und wir da alles richtig machen, dann könnte das passieren. Aber selbst wenn wir darin perfekt wären, würde es nicht vielleicht ziemlich religiös und unlebendig wirken? Könnte es sein, so wie Inga gerade gesagt hat, dass Pharisäer und Schriftgelehrte wieder Hochkonjunktur haben? Wäre es wirklich eine gute Grundlage, um als Kinder Gottes in seinem Reich, in seiner Familie zu leben? Ich lasse das mal bewusst so im Raum stehen und gehe erst einmal weiter. Ich möchte jetzt die Gedanken wieder auf Pfingsten lenken und dann versuchen, beides zusammenzubringen. Den Willen Gottes als himmlischer Zustand auf der Erde und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Ausgießung des Heiligen Geistes fand zum Zeitpunkt des jüdischen Festes Schawot statt. Schawot ist ein jüdisches Erntedankfest, das sogenannte Wochenfest, nämlich das zweite Erntedankfest, das 50 Tage nach dem Passa stattfand, also 50 Tage nach Ostern. Altgriechisch heißt dieser 50. Tag Pentekoste und, ich spreche es vielleicht nicht ganz richtig aus, Hemera, woraus eben dieses heutige deutsche Wort Pfingsten entstanden ist. Interessant ist nun hier folgender Zusammenhang. Wir wissen, dass es in der Bibel heißt, dass mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, also dieser Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, also der Geburtsstunde seiner Kirche, wissen wir, dass dort 3000 Seelen dazu getan wurden. Das heißt, 3000 Seelen wurden errettet zum Leben. Das ist 3000 Seelen errettet zum Leben als ein starkes Symbol. Denn wir wissen auch, dass als Gott am Sinai durch Mose dem Volk die Gabe des Gesetzes gegeben hat und das Volk Israel ja den Bund mit ihm nochmal machte, nämlich sich darauf einließ, dieses Gesetz zu halten. Also auch so etwas wieder wie eine Geburtsstunde. Dass dort 3000 Menschen aufgrund ihres Ungehorsams umgebracht wurden. Zu dem Zeitpunkt sprechen wir ganz zufällig über 3000 Menschen, die den Tod fanden. Und zum Zeitpunkt der Ausgießung des Heiligen Geistes, dem Nahebringen dieses Jesus, der jetzt im Himmel ist, zu dem Nahebringen ganz dicht an uns heran, dieses Lebendigen, dieses Hoffnungsträgers, dieses Heilandes, werden 3000 Menschen, ganz zufällig genau 3000 Seelen, errettet und hinzugeführt. Ich glaube, da steckt eine ganz starke Botschaft drin. Es ist die Frage, wofür wir uns entscheiden. Gott hat damals Gutes gewollt und auch Gutes gemeint mit dem, was er in der Gabe des Gesetzes gegeben hat, in der Gabe des Buchstaben gegeben hat. Aber Jesus selbst spricht von dem Buchstaben und von dem Tod. Und er selbst ist derjenige, der erneuert. Und er ist derjenige, der durch den Heiligen Geist, den er ankündigt, das Leben gibt. Und statt dass 3000 Menschen sterben müssen, werden 3000 Menschen zum Leben errettet, indem der Heilige Geist kommt. Und das ist ja nur der Anfang. Ich finde diesen Gedanken sensationell. Und ich kann nicht glauben, dass das ein Zufall ist, dass dort 3000 den Tod und 3000 das Leben finden. Sondern ich möchte einfach hiermit diese gute Botschaft des Lebens hervorheben, die sich in Jesus und in seiner Gemeinde und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes verbindet. Amen. Ich möchte jetzt gerne ein paar wesentliche Stellen zur Ankündigung, zur Ausgießung des Heiligen Geistes mit euch durch die Bibel gehen. Ein Teil davon haben wir schon gehört. In diesem Bund, den Gott machte, den hat er ja angekündigt. Wir haben es vorhin schon gehört. Petrus selbst predigt darüber stark und mächtig, als diese Ausgießung stattgefunden hatte. Und der Prophet Joel sagt: Und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure Greise werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich meinen Geist ausgießen. Es geht dann auch weiter und es ist einfach wunderbar, wie eine so in sich erstmal gar nicht so kraftvoll wirkende Aussage im Nachgang, wenn wir heute darauf zurückschauen, so präzise das beschreibt, was dann gekommen ist und was bis in unsere heutige Zeit reicht. Jesus sagt dann später zu seinen Jüngern und beauftragt sie damit, das kennen wir alle, geht hin und lehret alle Völker und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also zunächst einmal passiert, habe ich ja darüber gesprochen, über dieses Wochenfest, dann sagt Joel etwas darüber und dann gibt Jesus diesen Missionsauftrag an seine Jünger. Und Jesus kündigt dann den Jüngern an, der Beistand, aber der Heilige Geist, welcher der Vater senden wird, in meinem Namen, jener wird euch lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Andere Übersetzungen sagen übrigens zu diesem Beistand, zu diesem Heiligen Geist, Helfer oder Tröster. Oder man könnte auch, wenn man es versucht aus dem Griechischen zu übersetzen, könnte man sagen, Anwalt anstelle Jesu. Und ich finde dieses Bild wunderschön. Wir sprechen von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und gleichzeitig sprechen wir von der Dreieinigkeit und unserem Gott. Und hier verbindet sich etwas, wo einfach der Heilige Geist zwar personifiziert auch angesprochen ist und gleichzeitig aber die Verbindung, diese göttliche Verbindung in Jesus Christus, Anwalt Jesu, also der, der uns Jesus Christus in unserer Zeit gegenwärtig macht. Gegenwärtig macht denjenigen, der körperlich nicht da ist, aber der eben doch da ist. So wie Ewigkeit schon hier und doch noch nicht ganz. Wenig später sagt Jesus zu seinen Jüngern, eben kurz vor der Himmelfahrt: Ich habe bereits mit euch darüber gesprochen. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Und dann spricht er weiter: Wenn der Heilige Geist auf euch herabgekommen ist, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden dieser Erde. Und dann erleben die Jünger diese Ausgießung des Heiligen Geistes. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Auch dieses Bild ist einfach schön. Die Einmütigkeit war eine wesentliche Grundlage. Es hatte etwas zu tun, diese Einmütigkeit miteinander, die Gemeinschaft miteinander war eine wesentliche Grundlage. Kommt der Heilige Geist nur dann, wenn wir alle einmütig beieinander sitzen? Ich glaube, nein. Der Geist weht, wann und wo er will. Aber ich glaube, dass es ein gutes Fundament ist, Gemeinschaft und Einigkeit. Und Einigkeit, damit meine ich nicht Einheitsbrei, sondern da meine ich Einssein im Geist, Einssein im Herzen, sich eins machen. Es ist mir unsere Einheit wichtiger als meine eigene Meinung. Es ist mir wichtiger, dass wir in Einheit sind, als dass ich mich darüber aufrege, dass das Lied nicht gut funktioniert hat. Es ist mir wichtiger, dass ich meine Einheit und meine Gemeinschaft mit meinen Geschwistern aufrechterhalte, als dass ich mich darüber unterhalte, ob eben halt die Predigt mal wieder zu lang war. Warum habe ich das jetzt eigentlich gesagt? Ich glaube einfach, dass die Einheit, diese Einmütigkeit, die hier beschrieben wird, eine richtig gesunde, gute Grundlage ist. Das ist eine Herzenshaltung. Und dann geschieht es ja. Und es geschah ein Brausen vom Himmel, wie ein gewaltiger Wind und erfüllte das ganze Haus. Ich meine, man stellte sich das jetzt einfach mal vor. Hier würde sonst Tsunami durchwehen. Ja? Und erfüllte das ganze Haus, da sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie Feuer. Und es setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu predigen mit anderen Zungen, nachdem der Geist ihnen gab, auszusprechen. Also, ich weiß nicht, wer von euch schon mal afrikanische Gebete erlebt hat. Das muss so ähnlich gewesen sein dort. Also das, was da beschrieben wird, ich meine, für uns, die wir so anständige Norddeutsche sind und immer so gesittet und genau beten und so, da ist vielleicht das manchmal sogar ein bisschen befremdlich, wenn es dann so zugeht. Aber das, was das beschreibt, kommt mir so vor. Da muss es ziemlich laut gewesen sein. Und sie predigten wahrscheinlich alle durcheinander und es war ziemlich viel Geräusch im Raum, um nicht zu sagen Lärm. Und dann passiert ja das, was heute schon gelesen ist, und nachdem das geschehen ist, tritt Petrus auf und spricht in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich empfinde es so, da ist plötzlich ein anderer Petrus. Der stellt sich vor die Menge und spricht in Vollmacht. Aus diesen zeitweise verschüchterten Männern, die Jesus nachgefolgt sind, werden mutige, vollmächtige, freimütige Apostel, die kraftvoll das Evangelium verkündigen und damit den Willen Gottes ausbreiten. Sein Wille geschieht. Ein Beispiel. Als aber die Apostel, welche in Jerusalem waren, gehört hatten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen, welche, als sie hinabgekommen waren, für die beteten, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch nicht auf einen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Und später dann geschieht die zweite Erweckung. Und damit die Gründung der Kirche, die Gemeinde Jesu über die Nationen hinweg. Über die Nationen hinweg, zu der wir auch gehören. Denn bis dahin hätten wir noch nicht dazugehört. Bis dahin ging es immer noch um Juden. Denn es geschieht da in dem Haus von Cornelius, nachdem dieser Männer nach Petrus gesandt hat und Petrus durch Gott auf diese Situation vorbereitet wird, ihr wisst schon, da mit dem Tuch und dem unreinen Getier da und dem Gedöns und was da Petrus alles nicht will und unrein ist und so weiter. Und nachdem das geschehen ist und Petrus immer noch nicht genau weiß, wozu war das jetzt eigentlich gut, geht euch ja wahrscheinlich auch manchmal so, ne? Mir jedenfalls geht es öfter so. Ich frage mich wirklich, wozu ist das jetzt gut, Gott? Was soll das denn jetzt wieder? Also, so unreine Tiere in Tüchern habe ich bisher noch nicht erlebt, aber Gedöns habe ich schon gehabt in meinem Leben, wo ich nicht wusste, wozu ist das gut. Also, Petrus geht jetzt in dieses Haus des Heiden, weil er dadurch den Geist geführt wird und ihm diese Männer begegnen und er weiß, dass er das tun muss, obwohl er es eigentlich gar nicht tun will. und kommt in dieses Haus des gottesfürchtigen Mannes Cornelius. Und dieser berichtet ihm, dass sie schon die ganze Zeit zusammen sind und beten und erlebt dort ein Haus voller Gebet. Er kommt sozusagen mitten in diese Anbetung. Er kommt in ein großes Haus, denn es wird wahrscheinlich ein mächtiges Haus gewesen sein, das ein Haus, ein Raum voller Anbetung war. Während Petrus noch diese Worte redet, heißt es dann, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nation die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Und dann spricht Jesus, ich meine, der setzt einen drauf. Könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, gleich wie auch wir? Und er befahl, dass sie getauft wurden im Namen des Herrn. Und dann baten sie ihn eben noch zu bleiben. Also erstens, die Reihenfolge, erst Taufe mit Wasser und dann Taufe mit Heiliger Geist, ist damit schon mal ad absurdum geführt. Ist keine Regel. Sondern diese Menschen dort hatten erst den Heiligen Geist empfangen und dann wurden sie getauft als Bestätigung. Zweitens, es waren eben Völker oder war eine Volksgruppe, die eben nicht zu den Juden gehörte. Und später heißt es dann, als sie, die Jünger, die hatten nämlich ziemliche Probleme damit, dass Petrus das gemacht hatte und zu Nichtjuden gegangen war, als sie aber gehört hatten, beruhigten sie sich, ne, sie haben jetzt alles gehört, was da passiert ist, ließen sich da schildern und dann beruhigten sie sich. Wie schön. Und verherrlichten Gott. Und sagten, und da kehrte die Einheit wieder zurück. Und sagten, dann hat uns Gott, also auch den Nationen, die Buße gegeben. Und das Leben. Und das Leben. Dieses Leben, das ein Leben mit Jesus meint ein Leben, in dem auf übernatürliche Weise der Heilige Geist auf uns ausgegossen ist. Wir verstehen das nicht so richtig. Also ich verstehe es jedenfalls bis heute noch nicht richtig. Wir können es auch nicht so richtig erklären. Aber wir können es lesen. Und wir können es glauben. Und wir können es real erfahren und erleben. Jesus wird uns gegenwärtig. Unser Leben berührt durch den Heiligen Geist, wird Jesus-mäßig. Und der Christus in uns wird dazu führen, dass wir den Willen des Vaters tun. Wir tun nicht den Willen des Vaters, damit der Christus in uns hineinkommt, sondern der Christus kommt in uns hinein und wir werden fähig, den Willen des Vaters zu tun, weil der Christus in uns nur eines im Sinn hat. Ich tue nicht meinen Willen, sondern den Willen des, der mich gesandt hat. Und wir werden sagen, wie Jakob: Herr, was willst du, dass dein Knecht tun soll? Und wenn nun von uns dieser Wille Gottes ausgeht, durch den Heiligen Geist induziert, durch den Heiligen Geist entstanden, dann wird der Heilige Geist auch unsere Umgebung einnehmen. Und wenn der Heilige Geist auch unsere Umgebung einnimmt, dann wird dort auch der Wille Gottes passieren. Somit ist diese Ausgießung des Heiligen Geistes nicht etwas, was so global zu betrachten ist und was irgendwie schon passieren wird. Man könnte fast sagen, was sozusagen institutionalisiert passiert auf dieser Erde. Sondern es ist, wie Ralf am Anfang gesagt hat, etwas ganz Persönliches, was mich ganz persönlich selbst betrifft. Weil der Himmel nicht mal eben auf die Erde kommt, das könnte Gott. Aber das ist nicht sein Gedanke. Sondern er möchte, dass der Himmel auf Erden kommt, durch uns, durch dich und durch mich. Und dass dieser Christus in uns groß wird und diese Erde verherrlicht, diese Erde herrlich macht in dem Namen Jesus Christus. weil diese Erde nämlich und diese Schöpfung eine Schöpfung Gottes ist, weil sie nicht irgendetwas ist, was dem Teufel gehört, denn sie gehört nicht dem Teufel. Er treibt sein Unwesen, aber sie gehört Gott. Sie ist sein Eigentum, sie ist sein Besitz. Und deshalb soll auf dieser Erde sein Wille verherrlicht werden. Deshalb soll auf diesem Eigentum seiner Schöpfung sein Name groß werden. Und es ist so bedeutsam, dass das durch uns passiert. Und dass wir nicht darauf warten, dass Gott das irgendwie machen wird, sondern er will es durch dich und durch mich machen. In seinem Willen erleben wir himmlische Zustände und strahlen in diese Welt als Licht und als Salz. Sind wirksam. Es ist nicht mehr das Gesetz, das uns treibt, sondern es ist die Leidenschaft, es ist die Sehnsucht, es ist die Liebe aus unserem Herzen, die angezündet ist in dem Heiligen Geist. Denn die der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Im Johannesevangelium heißt es, wenn aber jener der Geist der Wahrheit kommen wird, wird er euch in alle Wahrheiten leiten. Wenn dieser Geist dich und mich erreichen wird, wird er uns in alle Wahrheiten leiten. Und von uns wird Wahrheit ausgehen und nicht Lüge, nicht Unreinheit, sondern Wahrheit, nämlich die Wahrheit in Jesus Christus. Mit Pfingsten hat uns Gott in Jesus Christus einen wunderbaren neuen Bund gegeben. Er hat ihn mit uns gemacht. Er bietet ihn uns an, zum Licht und zum Leben. Lasst uns dieses Fest feiern. Lasst uns nicht an diesem Fest vorbeigehen. Lasst uns nicht so tun, als wenn es ein Nebenfest ist. Es ist eines unserer Hauptfeste. Es ist eines unserer besten Möglichkeiten, die wir bekommen haben. Pfingsten ist ein großes Fest, wo wir nur Party feiern sollten mit Jesus. Und lasst uns unseren Gott verherrlichen. Lasst uns leben in dem Namen Jesus Christus. Amen.